Ah, das frisch geschwebelte Kölsch meldet sich mit der angekündigten Verspätung zurück. Heute hier am Donnerstag, wir haben uns zusammengesetzt und genießt das letzte Mal, dass Martin Stuber für die nächsten 8 Tage Stimme hat.
Nee. So schlimm wird es nicht werden. Bengt hat mir einen freundschaftlichen Rat gegeben im Hinblick auf mein Stadionerlebnis heute Abend. Wie der genau aussieht, das hört ihr euch am besten jetzt in der Episode an. Ansonsten, ja, Fußball, NFL, mein Fantasy-Team ist wirklich bodenlos dem Abgrund entgegen gelaufen. Jetzt werde ich von Dominik Zieris angehadelt und das ist jetzt auch der Moment, quasi diesen Podcast für uns zu beenden und für euch anzufangen. Viel Spaß.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was war das für ein Block? Monsterblock und Touchdown für New England!
Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber
noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein! Noch ein.
Donnerstag 14:45, herzlich willkommen zurück mit einem Tag Verspätung zu eurem frisch geschwebelten Kölsch. Aber alle, die rechtzeitig aufgepasst haben oder zumindest letzte Woche die gesamte Folge gehört haben, die wissen, dass das ja quasi alles im Vorhinein geplant war. Bengt war im wunderschönen Marbella und ist jetzt zurück im nasskalten Deutschland.
Ja, und das war wirklich einmal auf den nasskalten Boden der Tatsachen aufschlagen, ne? Also bist in Marbella da bei schönen 28 Grad unterwegs. Die letzten 4 Tage war ich morgens joggen. Ich bin morgens von unserem Hotel bis zur Unterkunft gejoggt, weil aber auch überall die ganze Zeit Snacks rumlagen, ne? Also ich war ja auf einer Produktion unterwegs und die Protagonisten wurden da regelmäßig mit Süßkram versorgt, um das mal einmal so zu formulieren. Und ja, wenn dann die ganze Zeit überall Scheiße rumliegt, dann frisst man die natürlich auch, ne? Und dann greifst du mal zur Doppelkeksrolle und dann greifst du halt auch mal zum Schokoriegel, dann greifst du auch noch mal zum Energiegetränk und wo auch immer hin. Und ich habe mich nach Tag 2 wirklich so beschissen gefühlt, dass ich dann gesagt habe, okay, nee, ich muss was ändern und bin echt jeden Morgen joggen gegangen. Und es waren zwar nur 4 Kilometer, von denen aber 3,5 bergauf waren. Es war wirklich kacke, aber mein Gott, ich habe durchgezogen.
Du hast durchgezogen, vor allem, dass man dann quasi so seinen inneren Schweinehund besiegt und sagt, okay, die Versuchung am Tag kickt quasi so sehr, dass ich mir dann quasi vorher schon sportlich was Gutes tun will. Da habe ich mies Respekt für. Vor allem, weil ich bin wirklich kein Jogger. Auch wenn mir viele wahrscheinlich von meiner Statur her andichten würden, dass ich ein guter Jogger wäre. Ich finde das.
Würde ich auch sagen.
Ja, ich finde das so langweilig, mich kriegst du damit nicht. Vor allem, ich habe jetzt bei mir im TikTok-Algorithmus, ich weiß nicht, Kim Gottwald ist dir wahrscheinlich ein Begriff, ist hier so ein deutscher Ultrarunner, der einen auf ADA so macht, oder ist wahrscheinlich sogar noch besser als ADA.
Ja.
Und der hat jetzt, war ja Berlin-Marathon, was ja, glaube ich, auch irgendwie in etlichen Insta-Stories vorhanden war. Harry Styles ist den ja irgendwie unter 3 Stunden gelaufen, was anscheinend eine kranke Zeit ist. Also da musst du schon richtig gut laufen.
Für den Berlin-Marathon? Oder generell?
Ja, oder generell für einen Marathon. Ja, der Berlin-Marathon ist ja genauso lang wie der andere Marathon.
Ja, aber ein Marathon unter 3 Stunden, ja, das ist eine kranke Zeit.
Deswegen, und Harry Styles hat das quasi so im Vorbeigehen, wobei wahrscheinlich hat er es nicht im Vorbeigehen gemacht, sondern hat sich halt auch irgendwie darauf vorbereitet. Auf jeden Fall, worauf ich raus wollte, ich finde, dass du
für
jetzt
Harry Styles gibt es halt nur One Direction und die ist das Ziel.
Oh mein Gott, ich hab's schon wieder vermisst. Jetzt hast du meinen Punkt raus. Ah nee, der Punkt, den ich eigentlich machen wollte. Ich finde, ich weiß nicht, ob das mein Algorithmus ist oder die Leute sind, mit denen ich mich gerade abgebe. Ich finde aktuell diese Phase, dass alle wieder laufen gehen, nimmt Überhand bei mir. In meinem Umkreis gibt es so viele, die jetzt wieder den inneren Jogger in sich entdecken, wo ich sage, ich habe da mies Respekt vor, aber es wird mir zu viel.
Ja, fair, verstehe ich. Und vor allem ist es auch eine komische Jahreszeit dafür. Also das ist doch normalerweise
ja,
so ein März-April-Ding,
oder? Ihr seid alle viel zu spät dran, ja.
So,
der Winter kommt jetzt, es wird
also
kalt.
Ich muss sagen, da nehme ich mich ein bisschen raus, auch wenn ich dir das jetzt gerade aufs Butterbrot geschmiert habe und es dir jetzt auch noch mal mehr aufs Butterbrot schmiere. Ich habe gerade eine 22-wöchige Running Streak, also ich bin seit 22
krank.
Wochen jede Woche am Laufen, was aber auch ganz gut ist. Also tatsächlich den ganzen GBT-Sommer über bin ich überall dann auch irgendwo in München mal durch den Olympiapark gejoggt, in Berlin war ich dann auch mal eine Runde laufen und sowas. Das ist bei mir halt echt so weit gewesen, nach 8 Wochen ist dieser Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, ey, wenn ich jetzt aufhöre, ich krieg nie wieder so eine Streak. So, ich schaff das nicht. Ich krieg mich dazu nicht mehr motiviert, weil ich hasse Joggen auch. Ich finde das richtig kacke. Es macht mir keinen Spaß. Aber es ist halt, mein Gott, schon ganz gut für die Grundausdauer, für die Langlebigkeit. Das ist jetzt auch nicht so verkehrt, muss man dann sagen. Und ja, da habe ich dann auch einfach gesagt, gut, ich muss jetzt. Und das ist bei mir dann wirklich so, oh scheiße, ich war die Woche noch nicht joggen gekommen. Und dann raff ich mich tatsächlich auf, weil so häufig wäre es dann halt auch einfach nicht passiert. So häufig wäre ich dann samstags nach Hause gekommen und hätte eben nicht gesagt, boah scheiße, morgen habe ich keine Zeit mehr dafür, ich muss heute joggen gehen. Und das habe ich inzwischen echt intrisiert. So sagt man es bestimmt nicht. Das aber ich habe eine intrinsische Motivation dazu gefunden.
Ich glaube, wir wissen, was du sagen willst. Vor allem, ich hatte ja eigentlich die Einladung, jetzt auch quasi in diese Riege meines Lebens abzubiegen und jetzt quasi nochmal ausdauersporttechnisch besser zu werden im Zuge meiner Leichtathletikprüfung. Habe mich aber aktiv dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ey, okay, ich lege den Fokus auf die anderen Sportarten und probiere da so gut zu sein, dass ich mir dann irgendwie diesen langen Lauf spare oder halt irgendwie da mich durchquäle, weil ich habe es nicht hinbekommen, wöchentlich joggen zu gehen. Auch wahrscheinlich gar kein Zeitthema, aber ich krieg mich dazu nicht motiviert. Und ich bin ja jemand, der wirklich gerne Sport macht. Also ich habe eine gute Gymstreak, ich mache das echt extrem gerne. Aber dieses Laufen gehen, das holt mich einfach nicht ab.
Ja, verstehe ich. Es ist auch nicht geil. Also Laufen gehen ist jetzt nicht, aber auch nicht so schlimm, ne? So, ich habe gerade auch schon gesagt, yo, ich hasse das und sowas. So dramatisch ist jetzt auch nicht. Dann packst du dir eine gute Playlist aufs Ohr. Was ich tatsächlich nicht könnte, wäre irgendwie ein Podcast oder sowas dabei zu hören. Also ich habe gerade...
Die Leute, die im Gym auch Podcast hören, verstehe ich auch nicht.
Check ich gar nicht. Check ich wirklich absolut gar nicht. Ich brauche da wirklich Beats. Ich brauche 150 BPM mindestens mal. Ja. Das Gym ist der einzige Ort, wo ich jemals Techno höre. Aber ich habe halt eine Techno-Playlist, die ich dann jedes Mal beim Pumpen anmache, so, weil das schiebt halt. So, und da hast du dann auch noch Bock, ein bisschen was rauszuholen. Und Podcast, ja, also gefühlt laufe ich dann halt doch viel langsamer.
Also das ist ja immer noch eine Corona-Nachwehe, die ich aber auch nicht schlimm finde, dieses einfach mal spazieren gehen. Und dann höre ich super gerne Podcast, wenn du quasi einfach mal rumläufst, aber dann laufe ich nicht im Sinne von Joggen, sondern dann gehe ich halt wirklich spazieren, schlendern und dann irgendwie eine halbe Stunde Podcast hören. Das finde ich richtig cool. Bei den Gym-Playlisten ist bei mir immer so, ich bin keiner, der jetzt irgendwie seit einem Jahr dieselbe Gym-Playlist pumpt, sondern bei mir ist das immer so ein Wochen- oder so ein zweiwöchiger Rhythmus, wo ich dann so eine Playlist habe und die höre ich dann auch. Und dann, wenn ich habe einen relativ festen Gymplan, also dann höre ich quasi immer bei jeder Übung auch dasselbe Lied und das wechselt dann aber alle zwei Wochen, weil irgendwann wird mir das dann auch quasi zu eintönig, wenn ich dann so sage, ey, okay, wenn ich jetzt meine dritte Butterfly-Wiederholung mache, dann kommt zum 18. Mal der Remix, das wird mir dann irgendwie alles zu eintönig.
Ja, fair, verstehe ich. Aber nee, also Musik beim Sport muss schon. So, ich habe gerade auch eine Hörbuchmitgliedschaft bei einem bekannten Hörbuchanbieter. und muss aber auch sagen, ich finde echt selten bis gar nicht die Zeit dazu, Hörbuch zu hören. So, ich habe es mir geholt, weil ich mir dachte, eigentlich finde ich Lesen schon cool. So, eigentlich finde ich es dann schon ganz geil, wie da auch die Fantasie angeregt wird. Es ist jetzt Newsflash in unserem Job auch gar nicht so verkehrt, wenn man sich ganz gut ausdrücken kann. Und Lesen fördert den Wortschatz immens. Also wirklich unfassbar. Und dachte dann, gut, das kann ich mir halt vielleicht mal irgendwann aufs Ohr geben. Aber ich höre halt morgens auf dem Weg zur Arbeit Musik. So, ich muss mit Taylor Swift und Ellie Goulding zur Arbeit kommen, sonst habe ich keinen Bock auf den Tag. Und ansonsten habe ich echt selten irgendwie mal den Case dazu. Aber auch da, es gibt Leute, die Hörbücher im Gym hören. Sag mal, brennt ihr oder was?
Naja, verstehe ich auch nicht. Ich hatte mal so eine kurze Hörbuchphase. Ich habe das Glück, dass mein Bruder da voll drin ist. Der liest auch echt extrem viel. Es ist der Gebildete von uns beiden. Und der hat natürlich auch das Abo bei der von dir besagten Plattform, wo ich auch immer wieder
Oder bei einer anderen Plattform, oder weiß bei man einer nicht. Anderen.
Und ich habe mir tatsächlich auch Ich bin da nicht, oh, jetzt fehlt mir das Wort, ich muss mehr lesen, dann habe ich einen besseren Wortschatz. Ja,
das fördert nämlich.
Ich bleib nicht dran, weißt du, ich höre dann irgendwie eloquent. So die ersten 4, 5 Kapitel und dann finde ich das Buch eigentlich gut, aber irgendwie fehlt mir dann so der Grund dran zu bleiben. Deswegen, ich habe glaube ich schon lange kein Hörbuch mehr wirklich komplett durchgehört, obwohl ich eigentlich auch da Fan bin und das eigentlich gut finde.
Ja, und also ich glaube... Ja, doch, ich habe gerade meine Motivation wieder gefunden, da jetzt einfach auch nochmal reinzuhören. So, heute Abend gehe ich in FC 26 rein. Also, ich habe heute Abend das erste Mal Zeit, das neue FIFA auszuprobieren. Und da, ja, okay, es ist schon scheiße, wenn du FIFA spielst und im Hintergrund Aragorn läuft. So, nee, das ist es nicht. Aber ja, ich bin gerade bei Aragorn drin und mir fehlen eigentlich auch nur noch 10 Stunden. Das ist nicht mehr so viel. Ich muss das jetzt mal, ich glaube, nächste Woche melde ich Vollzug. Das nehme ich mir jetzt vor, nächste Woche melde ich Vollzug, nächste Woche habe ich Aragorn fertig gehört.
Band 1 oder die, ich glaube sogar 3 oder 4. Ja, ja, dann ja, bleib Band auf jeden 1. Fall dran. Das ist ja eines der Fantasy-Romane, die ich, glaube ich, schon früh also damals sogar noch gelesen habe.
Ja. Ja, nee, habe ich halt auch davon gehört. So, und ich bin gerade da auf der Hälfte und der ist echt geil. So, und deswegen wundert es mich auch, dass ich da, ja, nicht die Motivation, oder was heißt nicht die Motivation? Ich habe halt einfach nicht den Use Case, wo ich mal Hörbuch höre. Wenn ihr da eine gute Idee habt, also meistens ist es ja auch irgendwie beim Kochen. Ich koche relativ selten, das ist das nächste Problem dabei. Aber ja, wer weiß, vielleicht hilft die Hörbuchplattform mir ja dabei, auch meine Kochkunst wieder zu entdecken. Aber wenn wir gerade beim Kochen sind, letztes off-sportliche Thema. Was ist in einer Sauce Bernays drin? Weißt du das?
Die Sauce Bernays ist auf jeden Fall weiß, also so weiß-gelblich. Sahne wahrscheinlich, Butter, viel Butter, extrem viel Butter. Butter.
Ja, es ist viel Butter drin, das ist so. Geht aber vor allem um den Unterschied zwischen einer Bernays und einer Hollandaise. Also eine Bernays ist auf Hollandaise-Basis und da ist halt noch eine oder zwei Zutaten extra drin. Und das hat mich die letzte Woche sehr unterhalten. Es ist eine random Frage, aber du wirst es ja offensichtlich nicht wissen. Kennst du Levi Pinel?
Ja, natürlich.
Ja, der war beim ZDF für so einen Spendenmarathon und hat da eine Quizshow mitgemacht.
Ich dachte gerade, der wäre Fresse bei euch in Marbella gewesen bei der Streamingwoche, wo ich mir die Kombi Edi Geller und Levi Pinel habe ich nicht kommen sehen.
Die hätte ich auch sehr gerne gesehen, muss ich sagen. Also das wäre extrem witzig geworden. Nee, aber er war beim ZDF für so eine Spendengale. Gala, der Quiz-Champion war das Prinzip, glaube ich. Und meine Fresse hat er sich da mit allen angelegt. Also wirklich, er hat dann auf die Frage, was ist in der Sauce Bernays drin, hat er da gesagt, boah, ihr immer mit euren alte Leute fragen. Und sagte dann auch, ja, aber ihr sind doch nur alte Leute, vor denen ich viel Respekt habe. Und es war wirklich unterhaltsam, sich das anzugucken. Aber Estragon ist übrigens die Lösung.
Die Frage gewesen, was ist jetzt eigentlich die Lösung, bevor du wieder abdriftest?
Estragon wäre es gewesen und der hat sich da dann aber auch mit allen angelegt. Aber man hat dann wirklich einfach gemerkt, ich glaube, du und ich wären in dieser Sendung wirklich genauso unter den Bus geworfen worden. Weil, keine Ahnung, wir in unserem Job, man hat ja schon immer mal einfach einen lockeren Spruch auf den Lippen. So, und man ist dann schon mal wieder ein bisschen auf witzig unterwegs. Und hab
du mehr
dich
als
da
ich?
Fest... Ja, vielleicht, aber habe ich da festgestellt, was Fernsehen echt für ein Relikt aus vergangenen Tagen ist, ne? Also wirklich null ans moderne Publikum angepasst, null flexibel, alle da stocksteif gewesen. Ich kann es euch wirklich mal empfehlen, guckt es euch an, ich bin zu 100% Team Levi. Also ich bin da wirklich zu 100% auf seiner Seite, weil, keine Ahnung, er hat dann einen dummen Spruch gebracht und Jörg Pilawa, hat ihm dann irgendwas zurückgesagt und er dann so, ja, nee, hättest du vielleicht so und so erklären können, dann hätte ich es auch verstanden. Und Levi dann, ey, aber wenn du noch mal Moderationstipps brauchst, dann melde dich halt einfach. So halt offensichtlich, der trieft vor Sarkasmus, Elton dreht sich um, zieht die Augenbrauen hoch. Pff, so kannst du doch nicht mit Leuten umgehen. Wirklich extremst unangenehm, aber das war wirklich krass unterhaltsam. Also ich kann dir nur sehr empfehlen, gönn dir mal die 15 Minuten, die Levi Pinel da im Quiz-Champion war. Und man lernt das Fernsehen zu hassen, sag ich ehrlich.
Ja, ich will das Fernsehen aber gar nicht hassen. Ich finde nämlich so, also natürlich läuft viel, viel Schmutz, aber ich finde so Quiz-Sendungen, für mich ist Wer wird Millionär weiterhin goated. Das könnte ich mir wirklich den gesamten Tag reinziehen. Also Günther Jauch in allen Ehren, der soll da bitte nie abgeben, weil egal, wenn da irgendjemand Neues kommt, dann will ich das nicht mehr sehen. Also Wer wird Millionär, Goated-Sendung.
Ja, wird auch sterben mit Günther Jauch, sage ich. Also es kann keiner hinterherkommen, der das übernimmt. So im schlimmsten Fall kriegen wir wahrscheinlich auch da Markus Lanz.
Nee, hoffentlich nicht. Aber wahrscheinlich wird Wer wird Millionär wirklich mit Günther Jauch sterben. Zum Glück wird Günther Jauch hoffentlich noch ganz schön lange leben. So alt ist er doch noch nicht.
Ja. Unterschätzt das mal nicht. Also ich, das machen wir jetzt nicht, da über Alter zu raten. Aber also ich würde jetzt schon, nein, ich wollte sage ich und dann wollte ich Alter raten. Aber ich glaube, Altsiedlung ist er gar nicht.
Heilige.
Ja,
das 69.
Ich hätte 62
geraten. Der hat sich extrem gut gehalten, finde ich. Günther Jauch sieht nicht aus wie 69.
Nee, das stimmt. Aber ja, wir hoffen einfach, dass er uns noch möglichst lange erhalten bleibt. Aber, liebes Fernsehen, passt euch auch mal ein bisschen an die jüngeren Zuschauer an. Also wirklich, es ist nicht alles immer so ernst und es wird auch nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber naja, ey, wenn du Quizshows magst, dann habe ich demnächst auch eine kleine Ankündigung für dich, die dich dann auch freuen wird. Aber dazu zu gegebener Zeit dann mehr. Ich weiß dann noch
ich
nicht.
Ich weiß schon, ich bin mir sehr sicher, was kommt. Aber ja, okay. Wir machen das jetzt noch nicht öffentlich im Podcast.
Ja.
Ich brauche einen Rat von dir, Bengt. Ich brauche einen freundschaftlichen Rat von dir. Und das ist dann quasi auch unsere Überleitung nach einem langen Off-Topic-Start hin zum Sportlichen. Heute Abend ist Europapokal in Stuttgart.
Ja.
Das ist dir ja vielleicht ein Begriff.
Durchaus.
Ich habe Lust und Zeit und eine Karte, da hinzugehen. Mhm. Mein Körper sendet mir jegliche Signale, da nicht hinzugehen, weil er wird, glaube ich, krank. Und heute Abend hat es in Stuttgart 8 Grad und Regen. Das Spiel ist um 21 Uhr. Was mache ich?
Wer ist der Gegner?
Real Sociedad Celta Vigo oder so. Irgendwas aus Spanien.
Wie viel? Also ihr habt danach noch 3 Heimspiele dieses Jahr in der Euroleague mindestens mal.
Wie viele kann ich davon wahrnehmen, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich nicht so viele, weil wie du ja weißt, wird es mich ab kommenden Montag fest nach Düsseldorf ziehen.
Ja, machen. Geh da hin. Am Ende.
Gut, also, ich wollte nichts anderes hören.
Es ist ein Arbeitspodcast hier, den wir betreiben und eventuell schieße ich mir dann damit am Ende ins eigene Bein, weil ich dann deine Schichten covern muss. Aber scheißegal, dafür habe ich Rücken. Also für Fußball all day and all night. Und mein Gott, es ist Europapokal, Alter. Und so wie sich Stuttgart die letzten Jahre entwickelt hat, weil da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, da ist auch nicht mehr alles Gold, was glänzt. So spielerisch waren da auch schon mal bessere Tage dabei. Du weißt nicht, wann das wiederkommt. Du weißt nicht, wie häufig du da die Möglichkeit hast. Und das ist ein Riesen-Highlight. Erstes Europapokalspiel dieses Jahr. Ja, Hinder, geh da hin. Zieh dir einen dicken Pulli an, trink vorher einen Tee und mach dir vielleicht für morgen schon mal eine Aspirin-Komplex bereit. Aber dann, ja, ist es so ein Event, musst du mitnehmen, auf jeden Fall.
Ist ja auch an der frischen Luft, was ich mir so ein bisschen einrede. Und
ja, also, ist gut, ist gut.
Deswegen, und ich bin dann auch, ich sag mir, ich trinke kein Bier. Und also wirklich, ich nehme das dann quasi sehr, sehr gesund. Das ist ein gesunder Stadionbesuch.
Ja, vielleicht isst du dann halt auch mal keine Currywurst, sondern Salat. So ist ja auch eine Option. Aber wenn du mich fragst, hingehen und Bier trinken, scheiß auf alles.
Ja, vor allem der Hintergrund ist, Freitag war ja Heimspiel gegen St. Pauli. War ich mit meinem Bruder zusammen. Und es hat wirklich wieder extrem viel Spaß gemacht. Da wusste ich schon natürlich, dass ich Donnerstag auf jeden Fall dann auch noch das Spiel gegen Vigo mitnehme. Weil ich es einfach ähnlich sehe wie du. Ich meine, nochmal, ich habe die ganzen Scheißzeiten quasi mitgenommen. Für mich ist Europapokal, wie für jeden anderen VfB-Fan, nicht selbstverständlich ist, auch wenn du letzte Saison Champions League gespielt hast. Und deswegen bin ich da eigentlich auch. Also es war gut, dass du mich jetzt quasi nochmal bestätigt hast. Ich glaube, selbst wenn du gesagt hattest, mach es nicht, dann wäre ich trotzdem gegangen. Aber ja, das fühlt sich jetzt für mein Gewissen, fühlt sich das sehr gut an.
Ja, das freut mich. Aber auf der anderen Seite, du weißt schon, wen du gerade nach einem Stadionbesuch gefragt hast, ne? Also, ja. Meine nächste Reise wird nach Sinsheim. Ich weiß nicht, da würde ich, glaube ich, lieber Europapokal in Stuttgart mitnehmen.
Weißt du, worüber ich kurz drüber nachgedacht habe? Ich glaube, das können wir jetzt ja sagen. Wir sind ja Sonntag zusammen in Hannover zur Icon League. Rat mal, wer Sonntag ein Heimspiel hat in Hannover. 96 gegen Arminia Bielefeld. Aber es passt uns, glaube ich, nicht in Zeitstrahl.
Nee, ja, leider nicht.
Ja, schade. Also,
wenn
das
man
hätte ich
dann
echt
schon
gerne
mal
gemacht.
Ja, safe, natürlich. Das wäre überragend gewesen. Aber ich glaube, Icon League geht ja so Richtung 17 Uhr oder sowas
ja,
los.
Das
heißt bei uns halt
nicht.
Ja, vor allem, also ich werde so zwischen 11 und 13 Uhr irgendwann da sein müssen. Und Spiel geht um 13.30 Uhr los. Das ist leider nicht möglich. Vor allem, weil 96 gegen Bielefeld auch echt ein geiles Spiel ist. Ne? Also Fanfreundschaft und meistens dann sehr gute Stimmung. Es ist ausverkauftes Haus. Bielefeld wird uns da wieder einnehmen und stürmen. Aber auch bei 96 läuft es ja okay. Wir hatten einen überragenden Saisonstart. Aber jetzt zwei mäßige letzte Wochen, um das vorsichtig auszudrücken. Ja, die Leute haben ja aber trotzdem noch Bock auf 96. Also in Hannover ist gerade schon auch erstmal noch ganz gute Stimmung, was den Verein anbelangt. Deswegen wird schon ein geiles Spiel. Also da hätte ich grundsätzlich sehr Bock drauf gehabt. Aber ja, funktioniert halt leider nicht. Ja, aber mein Gott, so ist es. Ja, aber wenn wir über Europapokal reden, dann lass uns doch über den Europapokal der letzten Woche reden, weil es war Champions League-Eröffnung. Die deutschen Mannschaften sind gestartet. Durchaus erfolgreich, kann man sagen. Oh, krass. Nee, ich muss tatsächlich doch noch mal kurz unterbrechen. Kannst du mir jetzt gerade einen Gefallen tun und mal auf deiner Seite, bei dir auf dem PC, Kicker eingeben? Geh mal auf den Kicker. Ich dachte, das wäre ein Ding, weil ich in Spanien war. Aber wenn ich kicker.de eingebe, werde ich auf kicker.at geleitet. Was ist denn da los? Nee, musst du am PC machen.
Muss ich am PC machen, wollte ich gerade sagen. Weil am Handy bin ich auf der ganz normalen deutschen Kicker-App. Und auf dem PC bin ich auf der Kicker.de-App. Also ist das, ist das ein VPN-Ding bei dir oder so? Also
nein, ich besitze keine VPNs. Das ist wirklich seltsam.
Vielleicht haben sie dich als Ösi eingespeichert oder so.
Eventuell. Es ist eine ziemliche Beleidigung, aber das ist okay. Bevor wir jetzt wieder abschweifen, wir bleiben beim Champions League-Geschehen.
Champions League.
Die deutschen Mannschaften sind sehr gut reingestartet. Vor allem begeistert war ich von den Bayern, die sehr hochgelobten Londoner aus Chelsea ja mal wirklich ordentlich eingeschult haben. Ne? Also du hast es letzte Woche ja schon angesprochen, dass in vielen renommierten Sportpodcasts und Fußballpodcasts der FC Chelsea für seine Arbeit im Transfersommer durchaus gelobt wurde. Davon war gegen die Bayern gar nicht mal so viel zu sehen.
Nö, also deswegen, ich bin ja quasi auch nur mit dem Wissen aus diesen von dir gerade angesprochenen Podcasts da irgendwie reingegangen und dann auch irgendwie so gedacht, okay, Chelsea, das ist auf jeden Fall ein undankbares erstes Los für einen Auftakt in der Champions-League-Gruppenphase und muss sagen, dass ich echt überrascht war, wie gut die Bayern das runtergespielt haben. Generell nur Highlights natürlich gesehen, weil ich mich ja in dieser Saison gegen das aberteure DAZN-Abo entschieden habe und quasi für dann das 4-4 am Dienstag Juve gegen Dortmund auf Amazon Prime, was sich maximal gelohnt hat. Also ein geiles Spiel als neutraler Zuschauer. Das war wirklich vogelwild, was da passiert ist.
Also da wird sich der Sportredakteur, der das bestimmt hat, dass sie dann GG das Dortmund-Spiel übertragen, der wird sich darauf den Abend aber nochmal ordentlich eingehobelt haben. Das sag ich dir aber.
Wobei, du konntest ja nur gut picken. Also der schlechteste Pick wäre Kopenhagen gegen Leverkusen gewesen. Den hättest du eh nicht genommen, wenn du Amazon Prime bist. Aber gut, ansonsten kriegst du die Bayern, die 3-1 gegen Chelsea gewinnen oder bekommst Frankfurt gegen Gala, was ich mir... Da habe ich tatsächlich probiert, so die ein oder andere Internetseite zu nutzen, um da das ein oder andere Live-Bild zu sehen, weil ich das einfach auch sehen wollte. Aber es waren ja nur gute Spiele aus deutscher Sicht. Aber natürlich Juve gegen Dortmund hat den Vogel nochmal abgeschossen.
Ja gut, ich glaube auch da, dass Amazon gar nicht so eine große Auswahl hatte, weil ich glaube, so sind die Rechte verteilt, dass du das Dienstagsspiel bekommst und damit war es halt klar, dass du Juve gegen Dortmund kriegst. Aber selbst wenn du die Wahl gehabt hättest, wäre das... Ja gut, nee, du wärst wahrscheinlich schon auf Bayern-Chelsea gegangen und dann hättest du dir in den Arsch gebissen. Turin gegen Dortmund war aber halt einfach so ein krankes Spiel. Ne? Erste Halbzeit passiert gar nichts und wenn du dir die Highlights anguckst und die in der 51. Minute losgehen, dann weißt du, GGs an die Schulkinder, die verhandelt haben, dass sie die erste Halbzeit gucken können. Ihr habt alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. Borussia Dortmund legt in der zweiten Halbzeit los wie die Feuerwehr und spielt richtig, richtig gut. Von Karim Adeyemi bin ich im Moment krass angetan. Also der gefällt mir unfassbar gut. Sowohl was Sportlichkeit anbelangt, als aber auch Fairness, Verhalten neben dem Platz. Er scheint gerade wirklich einfach auf sehr gutem Wege zu sein und wenn er so unterwegs ist, dann werde ich mich sehr freuen, dass er mit zur Weltmeisterschaft fährt, weil da bin ich mir sehr sicher, dass das passiert. Ja. Aber ja, mein Lieblingszitat in der 86. Spielminute, als Rani Benzebaini den Elfmeter verwandelt. Puh, da ist ja nochmal alles gut gegangen für den BVB.
Ja, ist für mich trotzdem auch irgendwie so ein bisschen BVB, der... In der letzten Jahre klingt jetzt wieder so groß, aber es ist der BVB der letzten Jahre. Also so ein Spiel, 4-2 vorne, 90. Minute in Turin und du hast über das Spiel hinweg schon immer wieder bewiesen, okay, Rückschlag, zurückgekommen, Rückschlag, wieder zurückgekommen. Dann kriegst du nochmal einen in die Fresse, kommst nochmal zurück, gehst dann 4-2 in Führung. Wir müssen uns nicht unterhalten, dass du das Spiel ziehst, aber ich finde dann vor allem, wie sie die Gegentore kassieren am Ende. Ja. Also musst du dich ja an den Kopf fassen. Ich meine, in der 96. Minute auswärts in einen Konter zu laufen, das darf dir nicht passieren, Mann. Wenn du dann irgendwie eingeschlossen wirst vom gegnerischen Team und die spielen mit dir Katz und Maus rund um deinen eigenen 16er, okay, aber du darfst dich nicht auswärts auskontern lassen, Mann.
Nein, definitiv nicht. Vor allem, weil ich auch echt das Gefühl habe, Dortmund hat in der 93. Minute aufgehört zu verteidigen. So, selbst wenn du dich auskontern lässt, es war halbherzig. Die Rückwärtsbewegung war halbherzig, die Zuordnung hat überhaupt nicht gestimmt. Und das muss man dem BVB ankreiden und das muss man ihm auch vorwerfen. So, natürlich kannst du da jetzt drauf gucken und sagen, ey, bei einem Auswärtsspiel in Turin 4 Buden zu schießen, bei einem Auswärtsspiel in Turin, einem deiner schwersten Gegner, einen Punkt zu holen, musst du mitnehmen. Aber jetzt guckst du drauf und sagst, Dortmund hat 2 verschenkt. So, und wer weiß, was das am Ende kosten kann, ne? Also, es kann ja schon den Unterschied machen von, ich komme ins 16. Finale oder ich bin direkt im 8. Finale. Es kann einen Unterschied machen, welchen Gegner du bekommst, auch wenn wir da letztes Jahr gelernt haben, PSG ist, glaube ich, 24. geworden oder sowas und die sind am Ende Champions-League-Sieger geworden. Das hat jetzt nicht so viel zu bedeuten. Es geht erstmal darum, weiterzukommen. Aber am Ende brauche ich ja auch niemandem zu erzählen, es geht darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Und da hat Dortmund 2 verschenkt.
Safe. Aber ich glaube trotzdem, da sind wir auch einer Meinung. Ich habe mittlerweile ein gutes Gefühl beim BVB. Ich finde, die sind nach ihrem Stotterstart da in St. Pauli, sind die wirklich mittlerweile gefestigt. Ich sage nicht, dass sie irgendwie Bayernjäger sind. Die Bayern finde ich schon nochmal in einer eigenen Riege. Aber gerade das, was du sagst, ne, in Turin 4 Tore schießen, du darfst keine 4 kassieren, aber wir nehmen alles Gute mit. Jetzt auch in der Liga 3-mal in Folge gewonnen. Also für mich passt das. Dafür, dass wir in den letzten Jahren auch zu Recht immer viel über Dortmund uns kritisch geäußert haben, finde ich, sind die aktuell schon auf einem guten Weg einfach. Ja.
Und da muss man von Niko Kovac den größten Hut ziehen, ne? Also da muss man wirklich sagen, der hat aus der Truppe alles irgendwie rausgeholt und es hat sich ja auch schon letztes Jahr abgezeichnet. Es hat sich schon abgezeichnet, dass der irgendwie ein bisschen Ruhe in den Verein reinbringt und das kann er ja auch. Spannend wird's halt, wenn es das erste Mal kracht, weil dann ist er ja auch ein durchaus spannender Trainer, um das mal einmal so zu formulieren, aber ich glaube trotzdem, dass er es für den Augenblick im Griff behält oder dass er es für den Augenblick im Griff hat. Und wenn man viel kritisiert, wenn es schlecht läuft, darf man auch loben, wenn es gerade gut läuft. Und man muss dann einfach schon den Hut davor ziehen. Borussia Dortmund hat grundsätzlich sehr gut gespielt in Turin. Das kann man ihm dann schon sagen, bis zur 93. Spielminute.
Jetzt gerade mal aufs Programm geguckt, es könnte ein bisschen, jetzt bin ich gespannt, wie gut sind sie wirklich. Sie spielen jetzt auswärts in Mainz, ekliges Auswärtsspiel, dann Champions League gegen Bilbao, zu Hause gegen Leipzig in Bayern, das sind die nächsten 4. Danach wissen wir mehr, wie real und wie gut dieser BVB wirklich ist.
Ja, es sind schon erste Gradmesser, aber Mainz ist jetzt auch noch nicht so geil in der Saison drin, ne?
Also, ja, du schätzt es mal nicht, die haben wie viel? 4 Einsätze in Augsburg gewonnen mit einem Mann weniger. Also ja, haben ein bisschen gebraucht, aber...
Ist für mich aber auch ein krasses Defizit, was der FC Augsburg da reinbringt, ne? Und ist gerade eher mal ein Fingerzeig in Richtung Sandro Wagner, weil da wurde im Vorfeld natürlich...
Er muss sich jetzt halt auch an diesem Bayern-Spiel messen lassen, wo er sagt, hast du ja hoffentlich gesehen, den Ausschnitt, wo der Reporter irgendwie fragt, von wegen, ja, die Bayern haben es ja dann einfach auch schon qualitativ besser gemacht und Sandro Wagner dann erzählt von wegen...
Position schlechter.
So, nämlich, wir sind auf einer Ebene mit den Bayern und seitdem geht es wirklich steil bergab für Augsburg, muss ich mir auch mal geben, zu Hause ein Mann mehr und du kriegst 4 Dinger von Mainz, die davor noch überhaupt nichts gewonnen haben in der Bundesliga in dieser Saison. Das ist auch ein schöner Realitätscheck für den FCA gewesen.
Ja, und es wird gerade, glaube ich, irgendwie ein bisschen... Es steht gerade schon auf der Schneide, weil alles, was Sandro Wagner macht, das guckt man sich natürlich gerne an. Der haut einen nach dem anderen raus in einem Interview, wie er dann da an der Seitenlinie steht und komplett mitfiebert, wie er quasi noch ein Spieler ist, der dann aber sich ein T-Shirt übergezogen hat anstatt des Trikots und da am Seitenrand dann steht und coacht. Aber es ist halt medienwirksam, ne? So, ich habe halt echt das Gefühl, alles, was er macht, ist irgendwie medienwirksam und ich sehe es noch nicht, dass es tatsächlich auch die Früchte trägt, wie das, was er nach außen trägt. Und dann ist es schon die Frage, gut, wie lange halten dich coole Sprüche im Amt? Weil die Ergebnisse, die bleiben aus. Und eine spielerische Entwicklung, die musst du mir erstmal zeigen, wenn du aus einem 2-0 bei 30-minütiger Überzahl ein 1-4 werden lässt. Also 0-2 liegst du hinten, dann hast du 30 Minuten Überzahl und dann kassierst du nochmal 2 Dinger. Und auch da lässt dich wirklich billig auskontern. Also das war wirklich komplett billig. Sandro Wagner ist auf dem Prüfstein. Und ich glaube, sollte er das Ruder nicht bald rumreißen, dann wirst du auch in Augsburg langsam mal denken, okay, gut, bringt er uns wirklich das, was wir uns versprochen haben? Weil... Das Augenmerk liegt gerade deutlich mehr auf Augsburg als in den letzten Jahren. So durch Sandro Wagner
nicht schlecht
kriegst
ist,
du auch,
was er also generell mal nicht schlecht
aber
ist,
der Druck
ist
wird
Augenmerk.
Erhöht.
Ja, aber also das finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt, dass ein relativer No-Name-Verein, der Augsburg für mich immer noch ist, die sind gerade schon im medialen Hype und das hat auf jeden Fall mit Sandro Wagner da zu tun und es hat auch damit zu tun, dass sie am Anfang der Saison einfach echt gut waren. Ich meine, die gewinnen in Freiburg, machen gegen die Bayern ein extrem gutes Spiel. Jetzt haben sie mal so eine kleine Delle bekommen. Aber an sich tut der Sandro-Wagner-Hype dem FCA schon gut. Aber gut, am Ende ist Hype auch immer nur so dolle, wenn du auch Ergebnisse machst. Und daran werden sie sich jetzt messen lassen müssen. Aber ich finde das, also für einen Verein, der wirklich für mich das Niemandsland der Fußball-Bundesliga repräsentiert, wie, glaube ich, kaum ein Zweiter. Also niemand würde rumheulen, wenn Augsburg nicht mehr in der Liga ist. Wahrscheinlich würden es die Hälfte nicht mal merken. Ja. Ist es für die, glaube ich, auch mal ganz hilfreich, jetzt da irgendwie so einen Frontrunner dabei zu haben, der mal das Maul aufmacht und für den einen oder anderen Moment sorgt, den die Medien dann auch ausschlachten können.
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ne, medienwirksam ist es ja alle Male, was Sandro Wagner da an der Seitenlinie fabriziert. Aber am Ende wirst du halt dann auch an dem bemessen, was da auf der Tabelle steht. Und da stehen gerade 3 Punkte nach 4 Spielen und minus 3 Tore. Die hast du dir am Wochenende gefressen, diese minus 3 Tore. Und das gegen Mainz, die halt echt beschissen in diese Saison gestartet sind. Ich bin gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall weiter intensivst beobachten, was da dann in Augsburg passiert. Jo, wollen wir noch ein bisschen Fußball machen? Ja, ein bisschen Fußball müssen wir noch machen. Komm, wir sind schon in der Bundesliga angekommen. Lass uns bei Eintracht Frankfurt gegen Union bleiben, weil Steffen Baumgart an der Seitenlinie ein bisschen ausgerastet ist. Er zeigt einen Mittelfinger und wird 3 Minuten später für eine Papierkugel vom Feld geworfen. Also das war wirklich komplett wild.
Also ich finde, geht sogar noch vorher los und dann können wir die Champions League einmal damit abrappen. Frankfurt gegen Gala war vogelwild. Also ich glaube nach 6 Minuten 1-0 hinten gewesen und ich oute mich, Abdu kennst du ja auch, ich habe den Abdu Twitch-Stream geguckt, weil ich einfach wissen wollte, ich meine, der hatte 70.000, 80.000 Zuschauer, also muss man auch einfach mal, man kann von dem Typ halten, was man will, GG, der hat's verstanden, wie die Medien heutzutage funktionieren und es war extrem unterhaltsam, den natürlich in den ersten 20 Minuten dieses Spiels zu sehen, wo Gala scheinbar wirklich die bessere Mannschaft war und danach und dann auch 5 Dinger
geführt hat.
Ja, natürlich, und danach dann halt 5 Dinger eingeschenkt bekommen hat, die Frankfurter Eintracht hat Abdu einen relativ schlimmen Abend und vielen Abdu-Fans einen schlimmen Abend. Wobei, als Neutraler guckst du drauf und sagst, Mann, das ist auch einfach verdammt unterhaltsam, wenn der Junge... Und das muss ich ihm auch mal... Ich weiß nicht, ob ich es ihm anrechnen will. Weil du könntest ja denken, gut, sein Verein verliert da 5-1. Und Abdu ist für was bekannt? Crashout zu gehen, Clips zu generieren auf TikTok und einfach zu provozieren, aber natürlich auch irgendwie... halt Content zu machen. Der weiß schon ganz genau, was er macht. Und ich finde, dass man ihm bei diesem 5-1, was er durchaus natürlich für sich noch viel, viel eher hätte ausschlachten können. Ich meine, der kassiert 5 Tore mit seinem Verein, nachdem der davor 2 Wochen das Maul aufreißt, von wegen, dass Galatasaray die Champions League gewinnt. Und du verlierst in Frankfurt 5-1. Und ich habe ihm das geglaubt, weil er war extrem ruhig. Er ist jetzt nicht irgendwie auf Crashout gegangen und hat da irgendwie mit seinem Stream interagiert, sondern nachdem es dann irgendwie, glaube ich, 3-1 stand, beim 3-1 hat er sich nur aufgeregt. Aber dann beim 4-1 und 5-1 und nachdem sie ja kurz davor auch waren, das 6-1 zu kassieren, sehr in sich gekehrt, einfach nur auf seinem Stuhl gesessen und sich halt, also wie dann halt ein Fußballfan auch so ein bisschen da rumsitzt und halt denkt, ja, das ist ein scheiß Tag heute. Das fand ich real von ihm, dass er da jetzt nicht beim 5-1 auch noch vollkommen Crashout gegangen ist, irgendwie seinen Stuhl durch die Gegend geschmissen hat und gesagt hat, was passiert hier?
Ja, also da muss ich sagen, kann ich halt gar nicht einschätzen, wie er sonst in Livestreams ist. Ne? Also ich kenne ihn, glaube ich, auch nur von den TikToks, aber dann tatsächlich sympathisch, dass es da auch noch eine ehrliche Ader gibt. Ja, weil auf der anderen Seite so, klar, du musst dann halt auch irgendwie auf die Clips da gehen und wenn das deine Art und Weise ist, natürlich wirst du dann Leute finden, die es kacke finden, aber es gibt auch genug Leute, die es kacke finden, wenn ich einen Jonah durch eine Altstadt treibe und ihm irgendein Lied vorsinge. Also, ja, so funktioniert's halt. Du musst ein bisschen polarisieren, du musst ein bisschen anecken und wenn es ihm egal ist, dann ist es halt genau richtig. Aber gerade dann ist es eigentlich ganz cool, wenn du dann halt auch mal den ehrlichen Fan raushängen lässt, weil es dann halt auch wirklich zeigt, gut, du hängst da auch wirklich mit deinem Herz dran. So, es ist nicht nur für diese Clips und ich bin ein Deutsch-Türke, der Gala ganz gut findet und da gibt's genug Leute, die Anklang finden in Deutschland, wo du deine Community hast, sondern nee, der ist schon ehrlich bei seinem Verein dabei und du darfst auch mal sehr enttäuscht sein, wenn du 1-0 führst und dann 5 Dinger bekommst, weil Johnny Burkhardt fucking angekommen ist. Der gefällt mir gerade richtig gut in Frankfurt.
Nee, generell. Also Frankfurt gefällt mir generell ganz gut. Gegen Union haben sie jetzt einfach so ein bisschen, glaube ich, diesen klassischen, wir spielen Donnerstag und müssen dann direkt Sonntag schon wieder ran, dieses halt Europa- und Bundesliga-Ding, was nicht neu ist, was auch für Frankfurt nicht neu ist. Ich sag jetzt nicht, dass du gegen Union Berlin zu Hause 4 Tore kassieren darfst und das Spiel dann 4-3 verlieren, weil wir sind uns einig, Frankfurt gewinnt das Spiel 9 aus 10 Mal, wenn das in einem normalen Bundesliga-Rhythmus stattfindet, gewinnen die das auch, weil ich bin nach wie vor eigentlich Fan von dieser neuen Frankfurter Eintracht. Da ist ihnen dieses Galaspiel halt jetzt einfach so ein bisschen, ja, hinten um die Ohren geflogen, weil man irgendwie gemerkt hat, okay, die waren halt irgendwie mit dem Kopf noch nicht bereit für Bundesliga. Die Steffen Baumgart-Szene habe ich.
Dann check ich's nicht. Also da check ich Eintracht Frankfurt nicht, weil selbst wenn die dann schwere Beine gehabt haben, warum schaffen sie es dann ab der 80. nochmal aufzudrehen? So, wie geht das? Wie geht das zusammen?
Weil sie dann irgendwie merken, jetzt sie müssen und dann reicht es zeitlich nicht mehr.
Ja, ich find's schon seltsam. Also ich find schon wirklich, diese Eintracht ist für mich gerade nicht greifbar. Die spielen den zweitgeilsten Fußball der Liga. Also, weil die Bayern finde ich spielerisch gerade brutal. Die machen so viel Spaß, denen zuzugucken. Da greift wirklich alles ineinander. Ob es ein Michael Olise und ein Harry Kane ist, die schon aus letztes Jahr Film und Fernsehen bekannt waren. Oder ein Lennart Kahl, der dann jetzt das erste Mal Startelf machen durfte und auch wirklich geil gespielt hat am Wochenende. Muss man da wirklich den Hut vorziehen. Wenn ich da jetzt schon wieder Experten lese, die den 18-Jährigen kritisieren dafür, dass er noch nicht da ist, wo er sein könnte. Ja, Bro, chill. Es sind gerade 3 Spiele um und der hat jetzt gerade erst seinen Profivertrag bekommen. Aber Frankfurt spielt halt schon auch einfach einen richtig, richtig geilen Ball und es macht unfassbar viel Spaß, denen zuzugucken. Aber ja, diese Konstanz, die bleibt denen noch aus. Und ja, okay, du kannst die Champions-League-Karte spielen, aber letzte Woche Leverkusen, wäre schon drin gewesen, sage ich.
Also natürlich wäre es drin gewesen, aber ich bin weiterhin derjenige, der sagt, oder der dann zumindest Verständnis für hat, dass wenn du am Donnerstag ein absolutes Highlight-Spiel hast und dann ist Sonntag, Alltag, Bundesliga, dass das dann auch mal nach hinten gehen soll. Die Baumgart-Szene, mit der es eigentlich losging, ist natürlich, also, dass er wirklich, und das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, er zeigt wirklich so, es waren, glaube ich, zwei, drei Minuten vorher, zeigt er einen Mittelfinger. Und der,
ich glaube, das war, weil sie den Elfmeter gegen sich bekommen haben, ne?
Ja, also, auch nochmal ein klarer Elfmeter. Also der Mittelfinger ist komplett respektlos. Also weil der ringt einfach seinen Gegenspieler da im Strafraum runter. Was soll er denn machen?
Und weißt du, was ich richtig geil fand? Ich habe das Spiel zumindest mal ab der 70. oder sowas geguckt. Sepp Kneißl sitzt im Kommentar für The Zone und er dreistet sich zu sagen, ja, den Kontakt sucht er aber auch. Bro, was? Der wird von hinten gewürgt und hochgerissen und umgeworfen. Ich gebe zu, Johnny Burkhardt macht viel draus. So, er natürlich zieht die Beine nochmal hoch. Aber ey, ganz ehrlich, es ist nicht sein Fehler, wenn er umgetackelt wird. Es ist nicht seine Schuld, wenn der Idiot dann dahin geht und den von hinten würgt. So, da darfst du halt einfach so nicht im 16er hingehen. Das ist ein glasklarer Elfmeter. Und da gibt's überhaupt nichts dran zu rütteln.
Nee, also es gab dann auch nichts dran zu rütteln. Ich fand den Mittelfinger echt witzig. Aber dass er damit dann davonkommt und dann 2 Minuten später eine Papierkugel aus dem Spielfeld wirft und dafür dann rot sieht, finde ich schon verhältnismäßig lustig.
Ja, verhältnismäßig lustig, aber absolut unverhältnismäßig, wie sich ein Steffen Baumgart danach im Interview dafür fast noch brüstet. So, dass er dann da echt noch sagt, ja, wenn Sie jetzt eine Entschuldigung dafür erwarten, nö, ich werde das immer wieder so machen, ich werde meine Emotionen nicht in den Griff kriegen. Es ist ein Unterschied zwischen, ich habe meine Emotionen nicht in den Griff und ich spreche mal ein bisschen lauter mit dem 4. Offiziellen oder ich schicke einen Mittelfinger in Richtung Spielfeld, so. Da bin ich dann schon auch dabei, dass irgendwo eine Vorbildfunktion dann doch noch existiert und man auch seinen Spielern da irgendwie mal ein bisschen ein Vorbild sein muss. So, und was ich aber noch schlimmer finde, ist, dass der DFB das sieht und dann sagt, ja, ein Spiel und dann ist der Prügel auch gut bezahlt, ne? So, also, wo kommt denn diese Strafe her? So, wo ist es legitim, da dann zu sagen, ja gut, dann machen wir mal eine Spielpause, wa? Also, ich finde, wenn du die Fernsehbilder siehst, so, nee, das gehört nicht ins Stadion. Das gehört einfach nicht dahin.
Ja, aber was willst du jetzt machen? Willst du ihn für 5 Spiele deswegen sperren?
Ja, aber 2 oder 3 sind schon drin.
Ja, ich finde...
War aber auch clever von Steffen Baumgart, weil nächste Woche geht's gegen Hamburg.
Wobei, das hat er, glaube ich, schon gerne gemacht, ne? Als Ex-HSV-Trainer und ja auch jemanden, der quasi in Hamburg groß geworden ist.
Da noch ja, mal, hat ja in HSV-Bettwäsche geschlafen. Mindestens auch genauso wie in Union Berlin-Bettwäsche und auch in FC Köln-Bettwäsche. Nicht zu vergessen mit der Paderborn-Bettwäsche, in der er geschlafen hat.
Ja, aber die HSV-Bettwäsche stimmt ja wirklich bei ihm. Also ich glaube, den fuckt das schon ab, dass er nicht gegen den HSV coachen darf. Ich finde ein Spiel okay. Also wegen mir der, also ich bin jetzt keiner, der da einen Fass drauf aufmacht und sagt, der sperrt den weg, weil er jetzt einen Mittelfinger gezeigt hat, mein Gott.
Ich sag nicht also wegsperren, aber also wenn man sieht, für was es sonst absurde Strafen
gibt. Es ist nicht verhältnismäßig. Die ganze Szene ist nicht verhältnismäßig.
Das ist das Problem. Ja. Das ist halt das Problem. Und auch wie er sich danach dann benommen hat und auch keine Einsicht gezeigt hat, das finde ich halt fragwürdig. So, sich dann da hinzustellen und dann auch so zu tun, als wäre man im Recht mit dem, was man tut. Damit habe ich ein Problem. So, es ist okay, wenn dir deine Emotionen durchgehen und dann fliegt der Mittelfinger. Ist menschlich, sage ich auch. Ich sage trotzdem auch, dass es nicht ins Stadion gehört. Aber dann hab doch die Größe, um zu sagen, yo, das waren 2% zu viel von mir. Sorry.
So ist er halt. Ja. So ist er halt eben nicht, also dass er dann das macht. Ja. Aber mein Gott.
Aber wenn wir den HSV schon ansprechen... Wir können wieder Bundesliga-Siege in Hamburg.
Ja, aber
wir
kurz, können das ist jetzt wirklich letzte. Herzlichen Glückwunsch, lieber HSV, ihr habt gegen Heidenheim gewonnen. Toll.
Es ist der erste Bundesliga-Sieg seit 7 Jahren vom HSV. Es war das erste Tor vom HSV seit 7 Jahren in der Bundesliga und ich finde, das verdient hier seine Erwähnung. Also da lasse ich nichts drauf kommen. Luka Vucevic mit gebrochenem Finger, weil er 10 Minuten vorher eine Großchance vergibt und den Pfosten malträtiert und sich dabei den Finger bricht, kriegt danach nochmal seine Großchance und macht die erste Bude. Es hieß Always Hamburg und das muss ich sagen, ist eine Feel-Good-Story vom Wochenende.
Ja, hat mich auch gefreut, wobei Heidenheim muss wirklich aufpassen, also das geht steil bergab. Ich habe noch ein letztes Thema, um den Fußball zuzumachen, weil das hatten wir gar nicht hier thematisiert, ist aber dann vor allem immer in den Konferenzübertragungen, wenn ich mal Konferenz jetzt geguckt habe in den ersten Spieltagen, häufig zur Sprache gekommen. Die DFL ist ja auf die glorreiche Idee gekommen, quasi ein Handshake-Meeting vor dem Spiel einzuberufen zwischen beiden Trainern und dem Schiedsrichter, wo ich mir, glaube ich, dann jeden Samstag die Frage gestellt habe, was sollen die eine Stunde vorm Spiel besprechen? Also jetzt, wir spielen fair gegeneinander und so. Und das Handshake-Meeting kam gerade über Twitter rein, ist jetzt leider auch schon wieder Geschichte. Also die DFL hat gemerkt, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist, eine Stunde vor Spielbeginn die beiden Trainer mit dem Schiedsrichter zusammenzusetzen.
Das also verstehe ich auch nicht, was da der Sinn dahinter ist, damit man sich da schon die Mittelfinger zuwerfen kann. Ey, top Idee, DFB. Naja, grundsätzlich die Zeichenrichtung Fair Play zu stellen, sage ich.
Ja, okay, sehr dann schön, aber
die Idee ist es nicht.
Also die war es wirklich nicht. Vor allem, also ich finde, die Idee an sich finde ich sogar gut, wenn du sagst, ey, du machst das verpflichtend irgendwie, aber halt nach dem Spiel, wenn du was hast, worüber du dann reden kannst. Aber was man ja dann auch so, ich glaube, Daniel Siebert hat sich einmal ins Interview gestellt, jetzt auch nach dem Dortmund-Spiel, wo er auch Adeyemi quasi für seine Fairplay-Aktion so gelobt hat, nachdem Adeyemi da einmal den Ball ins Ausgespielt hat, wo er aber auch zu dem Gespräch halt meinte, ja gut, du sitzt dann da 5 Minuten beieinander und es ist fast ein bisschen cringe, weil niemand so richtig jetzt auch weiß, was er sagen soll. So, ja gut, wir spielen heute fair gegeneinander, ja. Das machen wir eigentlich immer.
Ja, das stimmt schon. Das checke ich auch nicht. Aber ey, da sage ich dann, Steffen Baumgart, nimm dir ein Vorbild am DFB. Die setzen sich dann hin und sagen, ey, yo, Schere oben, sorry, die Idee war's nicht. Wir machen einfach weiter wie gehabt. Auch interessant. Wusste ich tatsächlich noch nicht, dass sie das jetzt dann auch schon wieder abgesetzt haben. Aber sage ich mal, gut. Und was auch gut ist, die Aussage von Martin Stuber letzte Woche. Okay, also dieses Wochenende kommt's drauf an. Ich spiele gegen Jona. Jona, der in der ersten Woche mit 88 Punkten nur gewonnen hat. Den muss ich ja an die Wand klatschen. Weißt du, wer an die Wand geklatscht wurde? Aber Vollgas, Martin. Also wirklich, Jona hat ausgeholt und dich dagegen zerschmettert. Jona Kemper hat, glaube ich, mit 122 zu 90 gewonnen und der hatte noch einen Wide Receiver mit 40 Punkten auf der Bank. Also das ist wirklich, das war krank, wie du zerscheppert wurdest.
Ich werde in dieser Fantasy-Liga auf einem Niveau gerade auseinandergenommen, wo ich mir denke, also der Computer pickt wirklich überhaupt nicht gut, weil was ich da für ein Team zusammengestellt habe, funktioniert vorne und hinten nicht. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich es auch leider nicht so richtig, und das soll keine Ausrede sein, ich habe es leider nicht so richtig geschafft, in den Football-Flow in diese Saison zu kommen. Hab auch am Sonntag natürlich nicht geguckt, aber, und das war das Ding, hab Sonntagabend in meine Fantasy-App geguckt. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, für alle diejenigen, die jetzt nicht, die so wie ich eben nicht viel NFL-Football spielen, du bekommst quasi ein Live-Update und dann bekommst du auch immer eine Win-Probability. Also eine Wahrscheinlichkeit, mit der du das direkte Duell, und ich habe am Wochenende gegen Jona gespielt, gewinnst. Und die stand, glaube ich, nach den ganzen Sonntagsspielen, der Sonntagnacht, als ich irgendwann dann um 1 schlafen gegangen bin, habe ich mal kurz reingeguckt, weil ich habe die Ergebnisse gecheckt und dann habe ich mein Fantasy-Team gecheckt und ich glaube, da war irgendwie 65-35, dass ich gewinne, weil eben Jona mit CeeDee Lamb seinen absoluten Top-Receiver hatte, der nicht gespielt hat, weil er verletzt war. Und dann gab es eben dieses eine Spiel noch, glaube ich, Montag oder Dienstagnacht.
Einen auf dem Feld, der 0 Punkte gemacht hat.
Ja. Der dann Montag oder Dienstagnacht eben noch gespielt hat. Und ich dachte, ey, zu 65%, das Ding ist durch. Das gewinne ich safe. Ja. Hab gar nicht mehr in meine Fantasy-App geguckt. Und dann aber irgendwann bei Instagram das Reel gesehen, von wegen, dass hier Kollege Montgomery so krank war. Und ich so gedacht, ey, okay, Jona hat den. dann in meine Fantasy-App geguckt und ich habe ja wirklich mit 40 Punkten noch verloren. Ja, also wegen einem Spiel wurde ich so auseinandergenommen. Ja. Und ja, jetzt bin ich Letzter und habe noch kein einziges Spiel gewonnen.
Ja, das stimmt. Bist du der Einzige in der Liga, der bei 0 steht?
Ich glaube, ich bin der Einzige, der 0 und 3 steht.
Krass. Ja, okay, krass. Nee, also ich habe auch eine unverhoffte Niederlage eingefahren jetzt am letzten Wochenende, auch wenn ich mich eigentlich echt wohl gefühlt hat, aber ich mache mich ja regelmäßig drüber lustig, dass alle Spieler gegen Lukas bei uns in der Liga gestofft haben. Also, dass alle, wenn sie gegen Lukas spielen, mal plötzlich zu ihrer absoluten Prime auflaufen. Ja, das hat bei uns jetzt leider nicht so geklappt. Also, meine Jungs sind dann zur Normalform aufgelaufen, haben ein bisschen underperformed und Lukas hat wirklich ein krasses Team. Also, der hat jetzt auch wieder 138 Punkte geholt und da sage ich, ich gönne ihm den Sieg. So, den hat er mal verdient. So, und jetzt habe ich ja auch wieder 9 Wochen Pause, wo ich mich dann über ihn wieder lustig machen kann, wenn alle anderen dann wieder gewinnen. Ja, aber bei mir lag es auch vor allem einfach daran, dass meine Packers nicht performt haben. Dass meine Green Bay Packers gegen die Washington Commanders in der Defense überragend stark waren. Also da haben sie
gegen Washington gespielt, ihr habt gegen Cleveland gespielt. Sekunde gesehen hat, ist crazy.
Das war die Woche davor, Entschuldigung, ja, du hast recht, aber gegen die Browns darfst du auch eigentlich nicht verlieren dieses Jahr. Es war vor allem ein defensives Battle, also beide Seiten waren in der Defense halt unfassbar krass, aber dann war extrem bitter. Wir haben den Ball, wir können dieses Spiel entscheiden und dann wird ein fucking Field Goal geblockt und wir kassieren wirklich mit 40 Sekunden auf der Uhr nochmal 1-2 Drives, 1-2 Plays gegen uns.
1-2 Drives finde ich auch gut. Wir kassieren 1-2 Drives gegen uns.
Dann durften sie noch 1-2 Mal an den Ball und haben es dann tatsächlich geschafft, uns hops zu nehmen. Und anstatt, dass wir dann das Game-Winning-Field-Goal schießen, Brandon McMahon ist geblockt worden und dann kriegst du es auf der anderen Seite um die Ohren. Also wirklich, ich glaube, bis zum vierten Viertel haben wir keinen einzigen Punkt kassiert und dann verlieren wir das Ding noch. Also Sonntagabend hat mich echt gebrochen. Und dass ich jetzt gerade den Gegner falsch ausgesprochen habe, das ist Verdrängungsstrategie, Martin.
Clever von dir. Ja, ich hoffe wirklich, und also weil ich habe wirklich Lust auf dieses Fantasy-Game, auch wenn ich jetzt 0-3 stehe. Ich habe Lust, mich da reinzudenken. Sonntag wird wieder nicht klappen, weil der Icon League ist. Aber ich nehme mir fest vor, nochmal irgendwie ein bisschen mehr reinzukommen in diese NFL-Saison. Vor allem, ich muss auch, weil ich werde ja an meinem Team irgendwie so ein bisschen was ändern müssen, weil das funktioniert wirklich überhaupt nicht. Ich wurde auch wirklich, das habe ich mittlerweile gecheckt, ich wurde von meinem Computer massivst verarscht. Mein Computer hat mir gesagt, picke Justin Jefferson an der 5. Ist ein Safe-Pick, weil der letztes Jahr scheinbar der zweitbeste Spieler war. Justin Jefferson ist diese Saison Arsch. Der hat einen neuen Quarterback, der keinen Ball bekommt. Der hat noch nicht einen Touchdown-Pass gefangen und das ist mein bester Spieler. Und der gibt mir so 12 Punkte jede Woche. Wo ich dann in Richtung der anderen Teams auch mal gucke, Jonas Running Back gibt ihm 30. Den hat er irgendwie in Runde 3 oder 4 gedraftet. So, das stimmt vorne und hinten nicht. Deswegen müsste ich eigentlich jetzt wirklich mal Zeit investieren, um mein Team so ein bisschen umzukrempeln. Das hat's leider noch nicht gereicht, aber ich nehme mir das weiterhin fest vor, mehr NFL zu gucken und dann auch mal ein bisschen mehr in dieses Fantasy-Game zu investieren.
Ja gut, aber es war halt auch, man muss da schon sagen, bei dir war einfach viel Pech dabei, weil, keine Ahnung, dann hat der Gegner schon einen komplett raus, aber die Defense dann bei 10 Punkten, deine macht -4 und die Ravens Defense ist jetzt eigentlich
nächstes
nicht so
Thema.
Verkehrt.
Nächstes Thema, die Ravens Defense wurde mir vom Computer als die beste Defense der letzten Saison angepriesen, die ist aktuell die 30.
Es gibt von 32.
32 Teams in der NFL. Also ich wurde wirklich von hinten nach vorne beschissen vom Computer.
Ja, das stimmt. Es sind immer die anderen. Und dann auf der anderen Seite von den Ravens, du hast ja aber auch gegen Ravens-Spieler gespielt, zum Beispiel gegen den Titan, gegen Andrews. Und er hat 9 Punkte projected bekommen und der drückt dir 27 in die Schnauze. Das war so gut.
Und das läuft, also die ersten 3 Wochen lief das immer so. Wobei, also das gegnerische Team war gut, mein Team ist leider einfach aktuell echt noch schlecht. Da mache ich generell also natürlich mir einen Vorwurf, aber ich habe schon früh gesagt, dass ich absolut keine Ahnung habe. Der ganze Twitch-Chat, ich habe das ja immer auf der GBT quasi dann am Ende des Tages mit dem Chat zusammen gemacht, alle haben mir gesagt, ja, pick Jefferson, Justin Jefferson, safe pick, super Spieler. Der einzige Pick, und den musste ich sogar verteidigen, ich habe relativ früh ja Lamar Jackson genommen als mein Quarterback. Ja. Das ist der einzige Spieler, der mir gerade Punkte bringt. Der einzige. Ja. Der Rest ist wirklich Vogelwild bei mir.
Ja, das stimmt. Du musst halt mal immer so dienstags, mittwochs gucken, okay, wer hat am Wochenende ganz gut performt, und dann kannst du da zumindest mal nicht unclevere Picks nehmen. Also ich habe jetzt auch einen vom Waiver Market geholt, der jetzt letztes Wochenende eine 40er-Bombe gedrückt hat. Der spielt dann jetzt natürlich auch das Wochenende bei mir. Ich bin sehr gespannt, was er dann jetzt dieses Wochenende macht. Aber ja, schauen wir mal. Das wird schon.
Gut, dann gucke ich gerade noch einmal durch meine NFL-App, aber ich glaube, wir vergessen jetzt auch kein Banger-Spiel.
Also wir müssen zumindest mal kurz drüber reden, dass jetzt am Wochenende die Ravens gegen die Chiefs ansteht, was wirklich ein Hammer-Spiel ist. Und der Verlierer steht da 1-3. Also die haben beide wirklich keinen solchen Start hingelegt. Aber es ist schon wirklich, dass die beiden Teams überhaupt das Risiko gehen, 1-3 zu stehen, ist echt heftig. Die Chiefs berappeln sich langsam. Jetzt am Wochenende hat es mal wieder ein bisschen zwischen Travis Kelce und Andy Reid, dem Coach, gekracht. Aber auch da, das würde ich jetzt auch nicht höher hängen. Das letzte Mal, dass die beiden aneinander geraten sind, war 2023 im Super Bowl. Newsflash, den haben sie gewonnen. Deswegen ist halt auch gar nicht so ein schlimmes Zeichen. Wir hatten das auch mal in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, dass Trainer und Spieler sich da ein bisschen angekeift haben. Und ich sag mal so, das hat dem Team jetzt nicht so verkehrt getan. Also ein bisschen Reibung im Team ist ganz gut, aber zeigt natürlich auch, bei den Chiefs wird man langsam auch ein bisschen nervös. So, wenn der erste Sieg, den man sich dann einfährt, die Saison ein richtig großer Arbeitssieg ist, könnte auf jeden Fall spannend werden. Die ersten Hot-Takes sammeln sich schon in den Insta-Kommentaren, dass die Chiefs die Playoffs verpassen. Davon sind wir aber noch ein bisschen weit weg.
Ja, also, du kriegst du von mir auch nicht. Ich bleib weiterhin bei meiner Devise Never Bet Against the Chiefs, auch wenn. Und ich glaube sogar.
Aber du sagst immer Never Bet Against the Chiefs in the Playoffs.
Das stimmt.
Da müssen sie ja erstmal hinkommen.
Sie müssen eigentlich erstmal in die Playoffs kommen. Aber mein Gott, Saison nach 3 Spieltagen. Ich mag das, wenn Leute overreacten. Ich mag das, wenn Leute dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Hot-Take raushauen. Ich glaube da.
Ja, ist gar nichts für
mich. Ich glaube da noch nicht dran.
Ja, nee, glaube ich auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame NFL-Saison bis hierhin. Aaron Rodgers kommt jetzt am Wochenende nach Europa. Der hat gegen die Vikings dann ein
Hast du mal kurz drüber nachgedacht, hinzufliegen?
Nee, nicht wirklich, weil ich das Wochenende sowieso anderes zu tun habe und jetzt dann ja auch zur Icon League muss. Aber generell, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, unbedingt, weil ich glaube, das ist die letzte Chance, Aaron Rodgers hier mal live zu sehen. Aber ja, die Umstände geben das leider einfach nicht her. Ist schon schade, weil hätte ich auf jeden Fall ganz gerne gesehen. Naja, aber wird sicherlich noch eine andere Möglichkeit geben, weil wir lernen ja gerade auch, ein Karriereende heißt noch nicht, dass man nie wieder einen Football anfasst. Tom Brady, Flag Football in Saudi-Arabien, hast du mitbekommen?
Ja, ich will wissen, wie viel er dafür bekommt. Ich möchte wirklich wissen, wie viel Geld bekommt Tom Brady, dass er irgendwo in Saudi-Arabien nochmal einen Football durch die Welt wirft. Das wird ja so abartig viel sein.
Ja, wahrscheinlich schon. Es ist ja nicht öffentlich bekannt, was er dafür bekommt. So, er dementiert die Gerüchte, dass er 75 Millionen Dollar bekommt. Ich sage am Ende, es macht überhaupt nichts mit mir, ob er da am Ende 30, 80 oder 100 Millionen dafür bekommt. Es wird eine beträchtliche Summe sein, so, sonst wird er es nicht machen, sonst wird er dafür nicht aus dem Ruhestand kommen. Ich denke da dann aber die ganze Zeit eher mal so in Richtung des aktuellen Quarterbacks des US-Flag-Football-Nationalteams.
Ja, aber ganz ehrlich, sag ich dir, also Bro, ja. Wenn du dachtest, dass du jetzt, weil das die Diskussion habe ich natürlich auch schon mitbekommen, ey, Flag-Football wird 2028 olympisch, natürlich Olympische Spiele in Los Angeles, macht alles Sinn. Und es gibt ja irgendjemand, der in den USA gerade auch Flag Football spielt, als Quarterback. Und der ist wahrscheinlich dann auch irgendwie der Beste. Ja, Bruder, sorry, es gibt halt noch irgendwie 60, 70, 80, 90, die halt auch auf dieser Position spielen. Die sind wahrscheinlich ein bisschen besser wie du. Die spielen, wenn wir ehrlich sind, dieselbe Sportart halt noch mit Kontakt, aber also.
Ja, das ist schon was anderes. Also, das ist tatsächlich was anderes, weil ja, du selbst, beim Flag
also, selbst wenn du sportlich.
Du hast ja nicht dieses klassische Pocket Play.
Ja, aber selbst wenn du sportlich
ja
der Schlechtere bist,
Sport.
All day long packe ich da, also Tom Brady wird es am Ende nicht, natürlich nicht, der macht das jetzt einfach für einen Werbedeal, aber wenn die Josh Allens, die Lamar Jacksons, die Patrick Mahomes Lust haben bei den Olympischen Spielen. Ja, natürlich, der gehört für dich auch in diese Riege. Dann lässt du die natürlich da spielen und nicht irgendeinen No-Name, der halt sein Leben lang Flag-Football gespielt hat.
Ja, am Ende vor allem in den USA, ne? Also ich glaube, in jedem anderen Land geht es dann wahrscheinlich schon zumindest mal ein bisschen um den sportlichen Wettbewerb, aber gerade in den
aber
USA.
Aber der sportliche Wettbewerb wird nicht schlechter. Du kannst mir nicht erzählen, dass Patrick Mahomes ein schlechter Quarterback im Flag-Football wäre. Das glaube ich nicht.
Ja, ich kann dir aber auch erzählen, dass Patrick Mahomes ein schlechter Quarterback im echten Tackle-Football ist.
Alles klar, gut. Das ist für uns das Zeichen, jetzt das Football-Thema zuzumachen. Weil ich will mir noch einmal auf die Schulter klopfen, nachdem ich quasi letzte Woche oder zumindest von einem Basketball-Hype in Deutschland gesprochen habe, dass wir da irgendwie alle jetzt in der Bringschuld sind. Habe ich gestern tatsächlich durch Zufall, also ich bin jetzt noch nicht dabei angekommen, dass ich mir meinen Zeitplan danach stelle, bin ich durch meine Dein-App gescrollt und habe tatsächlich gestern ein bisschen BBL-Pokal geguckt. Einfach so, weil es dann irgendwie ein glücklicher Zufall war, und muss sagen, also das macht schon Sinn. Das ist dieselbe Sportart, zwei geile Spiele gewesen, extrem spannend. Ich glaube, ich habe mir Crailsheim gegen Jena angeguckt. Würde natürlich im normalen Leben niemals passieren. Aber dann irgendwie zu Crunchtime eingeschalten und einfach nochmal. Also der Aufruf, wenn ihr ein Dein-Obo habt, und ich glaube, das haben viele von unseren Hörern aufgrund der Volleyball-Nähe einfach, und die Volleyball-Bundesliga geht ja erst in einem Monat los, dann gibt dem einfach mal eine Chance. Und das ist guter Sport, das kann man sich wirklich angucken. Und da musst du jetzt auch nicht irgendwie tief reingegrindet sein. Ich kenne keinen einzigen Spieler von Jena, geschweige denn von Crailsheim. Oder danach habe ich mir jetzt auch Hamburg gegen Bamberg angeguckt. Aber wenn es dann Crunchtime, viertes Viertel ist, dann bockt das einfach zum Gucken. Deswegen macht das. Wenn ihr ein Dein-Abo habt, macht das.
Ja, bei uns war das gestern Abend Rückreisezeit, deswegen konnte ich das tatsächlich leider nicht verfolgen. Aber wir haben zumindest mal einmal reingeguckt. Also als wir auf dem Rollfeld standen, hatte mein Sitznachbar, der Flo, mal einmal auch seine Dine-App aufgemacht und ist ins Spiel rein. Und gut, Flo guckt da ja sowieso eher aus Produktionsbrille drauf, ja. Weil wir das ja jetzt auch produzieren. Ja. Alter Vater, sah das geil aus.
Ja, ey,
also,
ganz ehrlich.
Das war echt top produziert. Clean. Da muss ich den Jungs mal auf die Schulter klopfen. Die Cams waren einfach geil, die Perspektiven waren nice. So, du hättest in keinem Moment gedacht, oh ja, da sitzt irgendwie ein Amateur in der Regie. So, das ist echt top professionell produziert, und muss ich sagen, haben wir was Gutes auf die Beine gestellt.
Nee, also finde ich auch. Ich habe mir dann auch gerade aus dem Punkt natürlich auch das Hamburger Spiel nochmal angeguckt, weil ich auch einfach wissen wollte, wie wir das produzieren. Und also ich bin da weiterhin noch das Team, das sagt, ey, mal abwarten, wenn der Ligabetrieb losgeht, aber muss auch sagen, ich glaube, der Unterschied ist niemandem aufgefallen, der es nicht wusste, dass da jetzt irgendwie keine, ich mache jetzt große Anführungszeichen, professionelle Fernsehregie da sitzt, sondern dass dann eben von uns produziert worden ist. Aber ja, habe ich den Boys heute Morgen im Icon League Meeting auch schon rückgemeldet, dass das echt extrem gute Arbeit war.
Ja, finde ich auch. Gut, und
von uns heute Arbeit. Auch tolle Arbeit gewesen, Bengt, ja.
Ich wollte es damit gerade eigentlich auch abrappen, aber dann ist mir noch der nächste gute Arbeiter eingefallen. Max Verstappen macht gerade gute Arbeit. Also der holt aus dem Red Bull absolut alles raus, was da irgendwie drin ist. Es ist noch ein weiter Weg. Also Verstappen hat am Wochenende gewonnen, das vielleicht einmal als Kontext, die sind in Aserbaidschan gefahren und da hat er sich den Sieg geholt. Oscar Piastri, der aktuell WM-Führende, ist von P9 gestartet und in Kurve 2, glaube ich, gecrashed und rausgegangen. Ja. Lando Norris, auch ein Horrorrennen erwischt, ist, glaube ich, nur Siebter oder Achter geworden. Verstappen hat nochmal ein paar Punkte gut gemacht, 25 auf Piastri und ich glaube 16 auf Norris. Es ist noch nicht so weit, dass es eng und spannend wird, aber die Rechnerei geht natürlich jetzt los und die ganzen Max Verstappen-Fanboys da draußen haben auch schon gesagt, sollte Verstappen jetzt jedes Rennen gewinnen und Norris und Piastri sich auf 2 und 3 abwechseln, dann wird das nochmal richtig eng. Dann wird das tatsächlich in den letzten 7 Rennen sind es, glaube ich, noch einen richtig dicken Kampf geben um die Fahrerweltmeisterschaft. So, die Konstrukteurs-WM, die ist durch, so, das Ding wird an McLaren gehen, haben sie sich auch verdient, es ist das mit Abstand beste Auto auf dem Feld, aber wenn Max jetzt seine Form zurückfindet, dann hat das Potenzial auf ein richtig episches Saisonfinale in der Formel 1.
Ja, also ich habe natürlich wieder nichts mitbekommen am Wochenende, was die Formel 1 angeht, aber wenn du das sagst, oder wenn es wirklich nochmal spannend wird, bin ich ja dann auch, ich bin ja Fan dann quasi, wenn du sagst, der McLaren ist das beste Auto und Verstappen ist der beste Fahrer, dann soll Verstappen Weltmeister werden, weil ich dann doch eher für den besten Fahrer bin. Aber also ist ja immer noch ein ordentlicher, da müssen wie viele Punkte sind da noch dazwischen? Also Piastri hat doch die gesamte Hinrunde alles gewonnen.
Ja, also es sind 70 Punkte und das ist auch noch was, ist schon aber halt sehr für viel. Für einen Sieg in der Formel 1 kriegst du 25 Punkte.
Ja, und der
Punkte,
zweite, ne? Holt und, auch 18. Also natürlich, ja, wenn Piastri deswegen jetzt anfängt, jedes Wochenende sein Auto in die Mauer zu setzen, dann ja, aber
Piastri hat aber auch einen anderen Fahrer noch bei sich im McLaren sitzen, der auch nicht so verkehrt ist und ihn auch schon das ein oder andere Mal diese Saison geschlagen hat. Also Norris und Piastri, die sind ja schon gefährdet, sich da die Punkte wegzunehmen. Und da wird auch durchaus mal mit heruntergelassener Hose gekämpft. Also die sind sich da schon nicht immer freundschaftlich gegenüber. Sie hören aufs Team. So, wenn eine Stallorder kommt, da war jetzt bislang noch keiner dabei, der sich darüber hinweggesetzt hat. Aber wenn Norris das bessere Rennen fährt, dann bin ich echt gespannt, ob McLaren, wenn Verstappen dann tatsächlich auf 1 sein sollte, ob McLaren da die Eier in der Hose hat zu sagen, ey, wir ziehen Piastri vor, der muss seine WM hier irgendwie verteidigen, und wie Norris dann reagiert. Weil für Norris ist es natürlich auch eine Riesenchance. Der ist gerade auf Platz 2, ich glaube, der hat so 20, 30 Punkte Rückstand auf Piastri und dann nochmal 40 Punkte dahinter kommt halt Max Verstappen. Aber die Saison ist echt noch lang. Und jetzt am Wochenende haben wir, glaube ich, rennfrei. Als nächstes geht's weiter in Singapur am 5. Oktober. Aber bis dahin, also da werden die Rechner dann schon wieder ausgepackt werden. Und ich freue mich drauf. Also ist eine geile Zeit für die Formel 1 gerade.
Machen wir so. Gut, dann ich muss mich mental und seelisch auf mein Stadionerlebnis heute Abend vorbereiten. Ich werde jetzt noch einen Tee trinken und meinen Körper dann quasi auch schon mal vorbereiten.
Clever.
Und dann gewinnen wir heute 4-0 gegen Vigo.
Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Und ja, dann sagt deine Stuttgart dann doch mal, we go.
We go, we go.